Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Single Trails und Single Mold. Heute befinden wir uns in den Dolomiten in Südtirol. Und zwar habe ich mich dort mit Kurt Resch, dem Besitzer vom Steinegger Hof, getroffen. Ich habe mich mit ihm über sein Hotel, über die Art, wie er kocht und wie er denkt, dass der Tourismus sich in den Dolomiten entwickeln muss, geredet. Und ich muss gestehen, als ich ihn wieder verlassen habe und den Berg vom Steinegger Hof runtergefahren bin, da habe ich mir im Auto gedacht, Kurt hat einfach so viele unglaublich gute Ideen und es ist so inspirierend, mit ihm zu sprechen, dass ich mich total freue, euch diese Folge zeigen zu können.
Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Wir sitzen halt jetzt hier bei dir im Garten und alles summt und brummt um uns rum, weil ja, wir haben uns erst in deinem Hotel im Steinegger Hof getroffen und dann hattest du aber die Idee, dass wir den Podcast einfach dort machen, wo du eigentlich am liebsten bist, und zwar draußen. Ja. Und jetzt gerade eben, bevor wir angefangen haben hier zu starten, sind wir gerade durch deinen Garten gegangen und du hast mir gezeigt, was ihr alles so anpflanzt und was ihr im Hotel braucht oder verbraucht. Und ich finde es total toll, dass wir jetzt hier sitzen, weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir es so komplett draußen machen. Wie ist das Ganze denn gestartet? Also wie bist du zu dem Hotel gekommen? Ist das von der Familie oder?
Ja, also meine Eltern, mein Vater war Zimmermann, meine Mutter war Köchin. Und die haben dann halt auch gesehen, dass im Tourismus, das hat denen zugesagt. Und dann haben sie 1971 eine Pension eröffnet. Da waren, keine Ahnung, jetzt glaube ich, waren 12 Zimmer. Also ganz wenig. Und dann hat sich das eigentlich relativ gut entwickelt. Also am Anfang muss man auch sagen, dass wir damals gerade die Straße neu bekommen haben. Also hier Steinegger Hof. Vorher war ein richtig steiler Weg, den wir heute, der ist verschüttet mittlerweile, aber früher sind wir dann mit dem Mountainbike runtergefahren. Hoch war schon extrem schwierig, weil er war ja sehr, sehr, sehr steil. Also ich würde sagen, der hat circa 20-25% Steigung im Durchschnitt gehabt. Und da sind dann ganz wenig Touristen gekommen und 1969 wurde die Straße eröffnet, also die 15 Spitzkehren hier hoch. Ja. Und die wurde dann halt immer mehr ausgebaut, so wie es jetzt ist, also fast eine Autobahn.
Ich wollte gerade sagen, wer schon mal bei dir war und du von einer früheren steilen Straße sprichst, weil hier hoch ist schon auch jetzt noch ziemlich sportlich.
Ja, ja. Also, ja.
Mein Auto hat ein bisschen zu kämpfen.
Ja, das hat sich dann so entwickelt. Mein Vater hat dann irgendwann gesehen, ja, wenn man um 3 Uhr nachts schlafen geht und dann um 5, 6 wieder aufstehen muss zum Arbeiten, das schafft er nicht die längste Zeit. Und dann hat er den Zimmermannberuf aufgegeben. Wir haben dann, also sie haben dann immer wieder zugebaut. Mein Vater war einfach ein Macher. Die waren sehr, sehr arm. Also die hatten kaum zu knabbern zu Hause. Und das sind 13 Kinder gewesen und sind eigentlich alle außer einem Handwerker geworden. Und deswegen hat er immer bauen. Und dann, wo ich den Betrieb übernommen habe, habe ich gesagt, nein, ich werde so arbeiten, werde ich sicher nie. Die haben ja geschuftet ohne Ende. Mittlerweile bin ich aber genau gleich. Also 14 Stunden arbeiten, das ist eigentlich fast normal. Und ich habe dann 1995 ist dann meine Frau Sonja zu uns im Betrieb gekommen. Die hat ein Jahr, hat sie gesagt, will sie Probezeit machen. Hat dann ganz gut funktioniert und dann haben wir sozusagen schön langsam den Betrieb übernommen auch und haben 1995 auch schon das erste Mal geführte Touren auch angeboten.
So früh schon?
Ja, also wir waren damals, glaube ich, war noch Traminer Hof war noch, der damals schon Touren angeboten hat. Und da ist dann auch die Idee entstanden, ich habe dann in der Bike nachgeschaut und habe gesehen, dass andere auch Werbung machen. Dann haben wir uns mal zusammengerauft, wir Betriebe in Südtirol, und dann haben wir 1997 die Bike Hotel Südtirol gegründet und haben halt mit anderen Werbung gemacht. Und so ist das eigentlich dann so mit Mountainbike losgegangen. Wobei ich sagen muss, 1995, da waren vielleicht keine 10 Mountainbiker bei uns. Das war schon, also wenn wir jedes Jahr dann, sagen wir mal, verdoppelt haben, war es schon ein Riesenerfolg.
Okay. Ja, interessant, dass das so früh auch schon, dass ihr das so früh schon gemacht habt.
Ja, dann, damals ist man ja natürlich ganz anders gefahren. Man hat teilweise keinen Federgabel gehabt. Also ich habe bald einmal eine gehabt, aber Fully kam dann auch dann irgendwann mal später. Dann haben wir Touren gemacht, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also wir sind zweimal die Woche gefahren und haben dann halt Touren gemacht mit 90 Kilometer, 2500, 2700 Höhenmeter. Und die Leute waren dann halt zwei Tage tot und dann ging es wieder aufs nächste Tour.
Okay, ja, spannend. Und also dir gehört jetzt quasi das Hotel hier,
ja.
Aber trotzdem hast du wieder angefangen in der Küche zu stehen. Du hast das eine Zeit lang, glaube ich, nicht gemacht, oder?
Genau.
Bist aber Koch?
Ja.
Und wie kommt es, dass du, weil es ist ja nicht so, dass dir als Hotelier jetzt hier eigentlich langweilig ist, dass du dich auch noch in die Küche stellen musst. Also woran liegt es, dass du jetzt halt da wieder zurückgegangen bist?
Also ich glaube, es ist so ungefähr vor 10-12 Jahren gewesen. Da habe ich einfach gesehen, Mountainbiken wird immer mehr. Wir haben, ich glaube, 2001 oder 2000 haben wir schon einen Guide angestellt, der für uns dreimal gefahren ist. Und das wurde dann immer mehr. Wir sind dann dreimal die Woche gefahren, dann irgendwann sind wir fünfmal die Woche gefahren. Und ich bin dann immer nebenher noch biken gegangen und am Abend in die Küche. Also ich habe es dann teilweise einen Tag vorher vorbereitet, alles. Also ich habe immer Hilfen gehabt. Mhm. Die haben das schon alles vorbereitet. Ich habe dann meistens die Hauptspeise gemacht und Fleisch und so. Und dann, das kannst du nur machen, wenn du jung bist. Irgendwann habe ich gesehen, das Mountainbike wird immer mehr. Ich sollte eigentlich jeden Tag fahren. Dann habe ich einen Koch gesucht. Und dann sind immer wieder, Köche sind halt meistens 2-3 Jahre geblieben und dann wieder wechselt. Und es ist immer schwieriger geworden, einen Koch zu finden. Mir hat es Kochen auch nicht mehr Spaß gemacht. Ich habe das ja, keine Ahnung, 30 Jahre lang gemacht. Und habe dann auch ziemlich Mountainbiken ziemlich aufgebaut. Das ist sehr, sehr gut gegangen. Und im letzten Jahr, im Winter, hat dann meine Tochter gesagt, sie würde zu uns zum Kochen kommen. Die ist ja auch Köchin. Aber nur, wenn ich auch in die Küche komme. Und dann haben wir gedacht, boah, Koch finden ist halt schwieriger, wie einen Guide zu finden.
Ja.
Und dann habe ich entschlossen, das auch zu machen. Also und wir haben dann komplett umgestellt, die Küche komplett auf regional, saisonal. Wir haben eigentlich ganz viele Sachen einfach weggelassen, die also von weiter her kommen. Wir schauen das immer mehr einzugrenzen.
Ja.
Und so, also da ist komplett eine andere Linie gegangen. Da gibt es einen Koch, einen Drei-Sterne-Koch hier in Südtirol, der Norbert Niederkofler. Mhm. Und der hat so ein Konzept, Cook the Mountain. Also alles kochen, alles, was in den Bergen wächst. Also wir gehen jetzt auch in die Richtung, nur geht das natürlich für uns nicht so, weil es ist dann halt auch aufwendig und du schränkst dich total ein.
Klar. Man
kann kein Quinoa mehr machen. Oder also es ist schon, also das, da arbeiten wir aber hin.
Okay, ja. Ja, ich denke, das ist so insgesamt für Leute, die halt weiterdenken. Also im Privaten ist es ja schon eher so Trend, aber das halt jetzt mit einem kompletten Hotel zu machen, wo du halt ja doch sehr oft für sehr viele Leute kochen musst, das ist halt schon auch, also du setzt dir quasi selber eine Challenge, die halt sehr, sehr schwer umzusetzen ist, oder?
Ja, und ich bin halt beim Biken, und wer mich kennt, der weiß, da gebe ich alles und in der Küche ist das genauso. Also ich gehe nie gern den Weg, den andere gehen. Also ich mag das nicht. Ich mag nicht so sein wie die anderen und deswegen, ich habe ja eigentlich früher auch schon so gekocht. Man ist dann irgendwie halt dann weggekommen von dem, weil es einfach Komod war, irgendwas zu kaufen, also wir haben jetzt nicht so Fertigprodukte gekauft, aber ist halt, du kannst halt wirklich alles kaufen und in der Küche kannst du dann viel Zeit sparen, weil ich brauche jetzt halt viel mehr Leute auch in der Küche, weil es viel, viel aufwendiger ist. Und was wir noch gemacht haben im letzten Jahr, wir haben sehr viele Vegetarier.
Mhm.
Also das, der Trend kennt man, das nimmt jetzt zu. Auch seit wir sind diesen Jahr ja ein Bio-Hotel auch, sind Mitglied bei den Bio-Hotels. Und dann haben wir jetzt nochmal einen Schub gekriegt. Also wir haben teilweise 30% vegetarische Gerichte.
Okay.
Und dann haben wir in den letzten Jahren angefangen, nur vegetarisch zu kochen. Also plus Hauptspeise. Ja. Der Fleisch gibt es da immer. Aber wir machen keine Fleischbrühe mehr. Es gibt bei uns keine Speckchips mehr dazu. Ab und zu, so wie gestern, machen wir dann einen Südtiroler Speckteller, weil wir einen Speck selber machen.
Ja.
Und das vereinfacht halt viel auch.
Ja.
Also du musst dann nicht doppelt und dreifach kochen.
Und wie ist es so also macht ihr auch viel für Veganer? Sind die bei euch auch?
Ja, also wir haben jetzt, heute kommt die Silvia, die ist im letzten Jahr bei uns gewesen, die hat eine Allergie. Also die hat, ich weiß jetzt genau nicht, ob sie Fructose hat, die hat halt Laktoseintoleranz, dann Gluten und sie ist Veganerin. Und dann ist es schon schwierig. Und wir haben viel. Also wir haben jetzt 2 Wochen niemanden gehabt, also keine Allergie und nichts.
Ja.
Und das ist für uns in der Küche schon angenehmer, also einfacher. Ja. Aber wir haben uns da schon reingekniet und ich habe Bücher gekauft am Ende und Webseiten durchgestudiert. Und also das ist schon auch sehr, sehr spannend. Und ich sage mal so, kreativ kochen kannst du mit Gemüse, schon Wahnsinn.
Also ich bin mittlerweile, ich glaube auch, dass halt vegetarisch zu kochen, du kannst so geniale Sachen machen. Mhm. Also ich esse auch gerne mal ein Stück Fleisch, aber vegetarisch ist überhaupt gar kein Problem, glaube ich, für kein Restaurant. Ja. Also es sollte eigentlich...
Ja, aber in der Realität schaut es halt anders aus, weil mein Sohn, der ist jetzt 2 Jahre Vegetarier und wenn wir irgendwo essen gehen, dann bleiben vielleicht von 20, 30 Gerichten bleiben da 2 übrig. Und das sind meistens dann so Grillgemüse mit und Käse drauf oder Spaghetti mit Tomatensauce. Und also man muss da schon sich ein bisschen dahinter setzen. Und wenn man dann mal in der Materie drin ist, es gibt ja so viele verschiedene Gemüsesorten.
Ja.
Fleisch gibt es die 3, 4 verschiedenen Tiere. Beim Gemüse hast du halt unendlich viel.
Ja.
Und das wächst so wie jetzt hier im Garten, geht halt hoch und zupft mal ein paar Bohnen runter und dann muss man das dem Gast auch mitteilen. Also wir schreiben dann schon, heute gibt es kalte Vorspeise mit Bohnen aus dem Garten. Also nicht nur Bohnen, sondern schon mit Quinoa oder mit Couscous und da also muss uns schon was einfallen lassen.
Mir ist das auch schon mal aufgefallen, wir waren essen im Sterne-Restaurant und dann wollte meine Freundin halt auch vegetarisch essen.
Mhm.
Und das vegetarische Gericht in diesem Restaurant hat daraus bestanden, dass sie einfach das Fleisch weggelassen haben.
Mhm.
Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Nein.
Irgendwie. Und ich verstehe das nicht.
Aha.
Weil ich glaube einfach, vegetarisch ist überhaupt gar kein, Stress. Wo es, glaube ich, schwierig wird, ist vegan. Oder?
Ja, man muss, dort fehlt einfach das Wissen. Das wird in den Schulen nicht gelernt. Das wird eigentlich, es gibt ganz einen Haufen so Blogger und Webseiten, aber die sind halt meistens sind das Amateure, sage ich mal so.
Ja.
Die machen das sicher gut, also die bringen das in die Leute, sind auch von sich selber überzeugt. Aber in der Gastronomie, wo du etwas ich weiß nicht, ob man sagen kann, gehobene Gastronomie, aber schon ein bisschen die Leute unterhalten will, dann muss man schon kreativ sein. Und dann braucht es einfach das Wissen, weil wir machen zum Beispiel Tofu und so, machen wir ganz wenig. Unser Thema ist einfach Gemüse. Und das ist so spannend.
Ja.
Das ist schon... das Wissen fehlt einfach. Und bei uns gibt es jetzt im Winter, haben wir ganz groß auf der Liste, wir stellen, ich weiß nicht, wie viele wir schaffen, online. Die wir auch teilweise entwickelt haben. Und das kommt, müssen wir halt noch Fotos machen. Das ist schon viel Arbeit noch.
Ja.
Aber das schalten wir dann frei.
Cool.
Für alle. Ja, das muss unter die Leute.
Das werden wir auf alle Fälle in die Shownotes packen, wenn es das halt, wenn es das gibt oder wenn ihr da schon irgendwelche Informationen zu der Seite habt. Weil das, glaube ich, das ist super cool, dass ihr das macht.
Ich bin nicht so einer, der sagt, habe ich ja selber entwickelt und lass niemanden abschauen. Na, das gehört unter die Leute.
Sehr gut. Jetzt ist natürlich, also wir sitzen jetzt auf einem Stein in deinem Garten und gucken in die Dolomiten. Also das ist so ein bisschen der Traumspot hier.
Ja.
Und die Vorstellung eines Hoteliers in den Dolomiten in Südtirol ist ja auch irgendwie der Traum von vielen. Aber wie ist es in der Realität? Also ist es wirklich so, wie sich die Leute das vorstellen? Aber wenn du halt jetzt schon so von 14, 15 Stunden Tagen redest, dann ist es halt doch irgendwie doch anders.
Ja. Also wir sind ja jetzt eher so, dass wir ein Ausläufer der Lümmitten sind. Wir sind ja zwischen, sagen wir mal, Bozen, Hauptstadt, und Rosengarten dazwischen drin. Und wir müssen erstmal zu den Dolomiten hin. Aber ich glaube, du wolltest jetzt eher wissen, wie Arbeitsablauf, so Stunden, wie intensiv ist die Saison oder so.
Genau, ja, genau. Ah, okay. Eben, weil wir, als wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, glaube ich, oder? Also es ja, ist das erste Mal auf La Palma. Dann haben wir uns immer wieder gesehen auf irgendwelchen Bike-Festivals. Aha. Und irgendwann bist du so ein bisschen verschwunden. Oder wir haben uns schon jetzt bestimmt 3 Jahre irgendwie nicht mehr gesehen. Aha. Und das liegt ja auch so daran, dass du halt einfach viel mehr hier bist oder viel mehr Arbeit hast.
Genau. Ich bin jetzt ein bisschen abgetaucht von ganzen Social-Media-Zeugs, weil das einfach unglaublich viel Zeit frisst. Logisch, für mich ist es eine super Werbung auch. Und das hat sicher damit zu tun, dass ich dann in der Küche bin, weil Küche arbeiten, ein Guide hat ein Leben, das ist ein Traum. Also das muss jeder erstmal verstehen. Also sicher, du fährst jetzt nicht die Tour, die du selber fahren willst oder würdest, und nicht in der Geschwindigkeit, wie du gern fahren würdest. Ich meine, das ist auch der Beruf. Aber dann in der Küche zu stehen, da ist einfach viel, viel mehr zu denken, also viel mehr Organisation. Und wir arbeiten ja so, dass wir haben 7,5 Monate offen, dafür nehmen wir unser Geld. Und da muss ich halt dann durcharbeiten, da gibt es keinen freien Tag. Da kann man mal einen Vormittag rausschlagen, wenn weniger zu tun ist. Aber ich arbeite dann halt 80, 90 Stunden die Woche.
Boah.
Und im Winter haben wir dann schon weniger zu tun, aber die Vorbereitungszeit, man kann so jetzt Projekte mit Rezepte online stellen und so, das ist auch wieder ein Riesenaufwand. Also wir arbeiten im Winter, würde ich mal sagen, auch fast normal wie jeder andere.
Okay.
Und also es macht halt Spaß.
Das heißt, ist halt der Unterschied. Ihr macht das nicht so wie viele in Österreich, die dann halt einfach
zusperren.
Die sperren halt einfach den kompletten Sommer zu und machen dann einfach nichts und fahren ihren Maserati durch die Berge. Ja. Das macht ihr hier nicht.
Ich habe keinen Maserati. Die Auto nicht mein Thema, aber auch sonst, nein, wir leben ganz normal. Also ja, das Arbeiten ist halt so, du musst halt aufpassen, dass du nicht Hobby, das Hobby wird ja zum Beruf, muss ja so sein, sonst macht das keinen Spaß und das spürt der Gast. Und dann musst du halt ja schon durchbeißen. Also jetzt sind wir ein bisschen über die Hälfte von der Saison. Jetzt haben wir diese Woche ein bisschen weniger zu tun, schon Verschnaufspause, und ab nächster Woche oder ab Ende dieser Woche geht es dann Vollgas los bis Ende September, Anfang Mitte Oktober, sagen wir mal so. Und dann wird es wieder ruhiger. Also das schon noch. Und ich bin auch so, wir haben vor 2 Jahren umgebaut, dann habe ich eine Saison gemacht, im Winter umgebaut, ich bin immer auf der Baustelle gewesen, habe immer mitgeholfen, weil ich bin die billigste Arbeitskraft.
Ja.
Den Stundenlohn, wenn ich das in Geld umrechne, das muss ich auch erstmal verdienen, und mir macht es total Spaß.
Ja.
Und dann wieder Saison, und dann haben wir das Hotel zugesperrt, Abend waren noch Mitarbeiteressen, weil da alle da sind, zugesperrt, bin schon im Bett gelegen.
Ja.
Und da hat es mich total zusammengehauen, und das ist mir jetzt öfters schon passiert, und da muss ich jetzt einfach, ja, habe einfach das Gas rausgenommen bei gewissen Sachen und mal schauen, ob ich es in den Griff kriege.
Du hast gesagt, ihr habt halt relativ früh auch schon die Bike Hotels gegründet, also quasi ein Zusammenschluss von Hoteliers in Südtirol, mhm, die sich dem Biken verschrieben haben.
Genau.
Das, die Gründungsmitglieder, die erst dabei waren, das...
Eigentlich waren das wir. Dann Traminer Hof ist immer noch ein Bike-Hotel, zwar nicht mehr Mitglied. Dann war in das Hotel Dolomiten in Welsberg. Dann war auf Mölten, Bergheimat, glaube ich, hat das geheißen. War ein kleines Hotel, war nicht lange dabei. Und dann waren noch ein Drucker und ein Kartenhersteller. Fun Bike-Karten, hat es damals schon Mountainbike-Karten gegeben. Wir haben das gegründet, waren eigentlich dann 5 Leute, und das ist dann halt gewachsen bis jetzt, glaube ich, sind wir 38. Das hält sich jetzt so stabil.
Und da ist zum Beispiel auch, also ich sage mal so, die bekanntesten von den Bike-Hotels, das seid sicherlich ihr, dann der Jagdhof.
Genau.
Dann vielleicht der Boris noch vom Designhotel Tirol.
Genau, und dann gibt es schon noch mehrere, aber ich würde mal sagen, ja, wir sind auch gemeinsam im Vorstand drinnen.
Ja.
Und wir haben halt dann auch irgendwann gesehen, wir müssen auch die Kriterien ein bisschen verschärfen, weil Bike-Hotel ist dann ja bald einmal jeder. Zurzeit sowieso mit den ganzen E-Bike, da kriegst du die Räder zu leihen im Spottpreis und dann hast du E-Bikes da. Welche das sind, dann weiß ja niemand. Und wir haben dann vor ein paar Jahren einen ganz wichtigen Schritt gemacht bei den Bike-Hotels, dass jeder die Bike-Guide-Ausbildung machen muss. Mhm. Und das hat sehr viel gebracht.
Was sind denn so die Kriterien, die du als Hotel mitbringen musst, um bei euch Mitglied zu sein?
Also das Wichtigste ist sicher die Bike-Guide-Ausbildung. Mhm. Da staunen die Leute, und hier bei mir ging es ja auch so, wo ich das erste Mal, wo ich die Ausbildung gemacht habe, das war glaube ich 2004. Richtig, ich habe immer gedacht, jetzt fahre ich schon so lange Mountainbike, wer will mir noch was erzählen? Aber das ist wirklich sehr, sehr viel gelernt. Und mittlerweile ist ja noch mal viel mehr Wissen drinnen. Und dann Bike-Garage, ganz klar. Du musst das Essen auch anpassen. Geführte Touren sind ein großes Thema auch. Das machen viele, haben die Guides im Hotel. Und die meisten haben es aber mit Bike-Schulen zusammen. Und wir sind halt jetzt hier 20 Kilometer am Arsch der Wald. Und deswegen haben wir alles im Hotel, können nicht mit anderen zusammenarbeiten. Das ist für uns auch eine riesen Herausforderung, die Leute auch anzustellen, und die müssen schon Biker kommen.
Ja.
Und das sind eigentlich so die wichtigsten. Eigentlich nicht einmal viel, aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt einen Bike-Raum, einen Keller hast oder ob es ein richtig gemachter Bike-Raum ist.
Ja.
Mit ganzen E-Bike-Ladesteckdosen und das Ganze.
Also das, oder wenn du deine Räder an den Schuhtrockner vom Winter anlehnen musst.
Genau.
Ja. Das ist halt einfach in vielen, vielen Hotels so, gell? Ja. Dass einfach der Winter-Skiraum benutzt wird.
Genau, der Gast muss einfach, wenn er ankommt, muss er erst sehen, du bist ein Bike-Hotel.
Und was denkst du persönlich ist so das Wichtigste? Also weil du erfüllst ja viel, viel mehr Kriterien wie jetzt die drei. Was denkst du, ist das Wichtigste für einen Gast, der jetzt nach Südtirol kommt und hier einfach 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage verbringen möchte? Mhm. Was für einen Anspruch hat der Gast an ein Hotel?
Mhm. Okay, also wenn ich irgendwo hingehe, in La Palma oder so, dann wir fahren immer mit Guide. Weil ich habe eine Woche mit meinen Kumpels, will Spaß haben, und da will ich nicht irgendwo hingehen, auch mit GPS-Track. Du kannst den runterladen, es gibt ja hier auch jede Menge Tracks, aber du siehst den Track, aber du weißt nicht, was dahinter steckt. Und deswegen fahren wir eigentlich immer mit Guide, und das hat immer funktioniert. Mhm. Das ist logisch, hast du mal stärkere Guides, mal schwächere Guides, aber die kennen sich halt aus und macht Spaß. Das ist eigentlich das Um und Auf. Unter Hotelier muss ich halt super auskennen, es muss ein Mountainbiker sein, weil wenn du in ein fremdes Gebiet kommst, dann hast du ja keinen Plan, wie die Trails sind. Auch mit GPS, du weißt ja nicht den Untergrund. Du brauchst das Wissen. Und du musst dem Gast einfach jeden Weg erklären können, wo er fahren kann.
Wie wichtig ist den Leuten sowas wie der Wellnessbereich oder dass das Essen speziell auf Biker angepasst ist? Oder wie schaut überhaupt so angepasstes Essen aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also du kannst dir das so vorstellen, in vielen Hotels, also in Südtirol würde ich mal sagen, schon relativ wenig. In Südtirol wird es durchweg sehr gut gekocht, auch sehr gesund gekocht. Aber in vielen Orten wird halt Sahnesoße gekocht. Und das ist halt schweres Essen. Und wir machen halt auch viel Nudel, Kohlenhydrate reich. Also wobei man da auch schon wieder eher weggeht, weil die Leute sagen, boah, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe 3 Kilo mehr.
Ja, ja.
Und dann sage ich immer, ja, machen wir kleine Portionen, und dann sind sie gesagt,
aber satt werden wollen wir schon.
Ja, ja. Nein, Essen heißt auch Genuss, Spaß, so wie auf dem Trail.
Ja.
Und das muss halt alles passen.
Okay. Spannend. Ich bin mit euch oder mit den Bike-Hotels ja irgendwie schon immer wieder unterwegs, und ich finde es halt total toll, egal wo du hinkommst, wie du schon sagst, du kommst halt zu einem Hotelier und der ist halt einfach selber Biker, und du bist mit denen halt sofort auf einer Wellenlänge. Ja. Und das gefällt mir total gut. Mhm. Und du warst auch einer der Ersten, der dann in die E-Bike-Geschichte mit eingestiegen ist. Du bist halt gut befreundet mit Stefan Schlie.
Ja.
Aha. Und ihr habt halt super viel zusammen gemacht oder macht, glaube ich, immer noch sehr, sehr viel zusammen.
Ja.
Wieso bist du dann aufs E-Bike gegangen?
Ja, ich bin, wir haben damals, ist schon lange her, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das, ich glaube, müsste 2012 oder 2013 gewesen sein. Da haben wir immer Schweizer gehabt mit Tömus-Trikots. Und die sind immer so wie Militär immer im einheitlichen Dress gekommen und die sind halt total aufgefallen, rote Trikots mit groß oben Tömus. Und ich habe gesagt, boah, das muss was sein, also mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Da sind wir zu denen gefahren und da hatten die den ersten Prototyp vom Stromer. Mhm. Und der Chef dort, ich glaube der Markus heißt er, der hat gesagt, komm, ich zeige euch mal was Tolles, probiert das mal. Und wir sind dann aufs Rad gestiegen, es war ein Hardtail, sind nur Asphalt gefahren, also mein Guide und ich, der Didi. Und du steigst auf das Rad und fährst 35 Sachen, das war ja noch damals offen, voll ein großes Blatt und Vollgas. Und da habe ich zum Didi gesagt, wenn sie das schaffen, geländetauglich zu machen, dann ist das die Zukunft. Gerade bei uns in unserem Gelände, weil wir haben nicht so viele Höhenmeter. Finchgau zum Beispiel, da kannst du Shuttle, fährst du, stülpst du hoch und fährst ewig lang runter. Das haben wir hier nicht. Wir haben zwar ein paar Seilbahnen, aber mit E-Bike kannst du hier halt extrem geile Sachen fahren, weil wir haben ganz viele Singletrails und wir haben ganz wenig Leute. Also du kannst die alle bergauf fahren, dir kommt kaum ein Mountainbiker schon sowieso fast nie entgegen. Und Wanderer sieht man hier auch nicht so viele. Man muss halt wissen, wo fahren. Und deswegen bin ich da irgendwie mit Stefan durch einen Film, VD-Film, sind wir da, ist er zu mir gekommen. Und dann haben wir den Film zusammen, also ich habe Locations gesucht. Und so sind wir einmal zuerst in Kontakt gekommen und dann habe ich für Flyer den E-Bike-Werbefilm auch organisiert. Mhm. Und später dann über den Stefan dann auch den Film von Bosch.
Ja.
Da waren ja 20 Leute am Set teilweise.
Also den hast du?
Ich habe die Locations gesucht für die. Und das war eine richtige Herausforderung. Also wir waren da schon ziemlich viel unterwegs. Und die Leute Hütte organisieren, Verpflegung organisieren, also alles mit E-Bike reinfahren, ein paar Kilometer, dann dort fast Buffet aufbauen für die ganzen Leute, dann alles wieder rausbringen. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Und so bin ich dann auch zum Klaus Fleischer gekommen, weil er mich angerufen hat und hat gesagt, ja, du, wäre das was, wenn wir im Tourismus was machen? Weil sie hat auch verstanden, oder Klaus ist ja sehr, sehr umtriebiger Mann und hat gesehen, dass im Tourismus, dass das ein großes Netzwerk ist. Und dann hat er gefragt, willst du, hast du nicht Lust, so ein Testhotel zu werden? Wir schauen mal, was Bedürfnisse da sind, E-Bike-mäßig. Dann haben wir das, haben gesagt, das klingt super. Und habe damals von Ghost 4 Räder gekauft für E-Bikes. Und ich gesagt, ja, aber wenn da mehr Leute kommen, dann habe ich gesagt, ich habe nicht so viel Geld, ich kann nicht, weil das kostet ja Vermögen, so E-Bikes. Und also allgemein, wenn du gute Bikes für einen Verleih kaufen willst, das kostet sehr viel. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte dann halt nochmal 5 E-Bikes, aber ich habe halt die finanziellen Mittel für dieses Jahr nicht. Da habe ich gesagt, ja, warte mal, ich habe eine Idee, ich rufe dich eine Viertelstunde zurück. 5 Minuten gedauert, ja, und dann hat er mit Flyer gesprochen und die haben wir dann E-Bikes zur Verfügung gestellt. Und seitdem haben wir Kooperation mit Flyer und das funktioniert super. Also hat immer mehr zugenommen. Macht einfach Spaß, ist auch super, wenn du den Leuten, wenn die das erste Mal mit dem E-Bike fahren, dann kommen die zurück oder nach den ersten Metern schreien die schon Juhu. Ist einfach toll. Und wo wir das erste Jahr eben die Kooperation hatten mit Flyer und dann haben wir natürlich gesagt, wow, wir müssen schauen, dass die Kilometer drauf haben, dass die Leute sehen, dass wir auch was tun, nicht, dass die im Keller stehen. Und wir haben da alles versucht. Wir hatten wirklich viele Mountainbiker da und haben gesagt, du, wenn ihr eine Woche bleibt, könnt ihr einen Tag gratis fahren. Wir haben nach der Tour, fahren die Leute alle bei uns vom Hof und haben was getrunken und die Räder rausgebracht und gesagt, so Leute, jetzt fahrt mal eine Runde. Nix. Also die haben es rein gesagt, ich schäme mich. Und wenn mich mal keiner sieht oder so, das war wirklich Horror. Und das hat so Spaß gemacht und kaum ist einer dann mal gefahren und ist zurückgekommen und gesagt, wow, super geil. Und das hat dann wirklich 2 Jahre gedauert, bis sich das dann halbwegs durchgesetzt hat.
Und daraus ist halt der große E-Bike-Boom entstanden. Ja? Ich kenne immer noch ganz viele Leute, die halt einfach sagen, Nee, so alt bin ich noch nicht.
Ja, ja.
Ich brauche noch kein E-Bike fahren.
Ich bin 80, also, auch fahre noch nicht E-Bike.
Ja, ich kann auch richtig fahren.
Ja, ja. Wir haben immer wieder Leute, die wollen das nicht, die wollen das einfach nicht, ist ja okay.
Ja.
Und dann bei den geführten Touren haben wir das jetzt mittlerweile so, dass wir eigentlich in diesem Jahr, sagen wir mal, 90% E-Biker haben. Und wir fahren immer, sind jetzt die letzten Jahre auch immer gemischt gefahren, das passt auch, weil die Klientel hat sich ein bisschen geändert. Wir haben halt viel mehr, wir haben halt Wanderer, die sagen, jetzt wollen sie Mountainbike fahren. Wir haben viele Familien, wir haben Kinder-E-Bikes. Und die fahren dann mit der ganzen Familie heute auch, die vier sind dann heute gestartet. Die können halt hier Mountainbiken, hier kannst du nicht Mountainbiken, hier geht es nur bergauf und nur bergab.
Ja.
Also wir im Dorf unten haben wir eine Strecke, die ist 1,4 Kilometer lang, ist flach, das war's.
Ja, ihr seid hier so ein bisschen auf so einem Vorsprung, ne? Den Bergen. Wenn man jetzt hier so ins Tal schaut, dann schaut halt alles so super, super ruhig und so super friedlich aus. Aber jetzt, ich glaube, letztes Wochenende war das schlimmste Wochenende des ganzen Jahres, oder wenn die ganzen Italiener halt frei haben und dann geht es halt in den Dolomiten extrem zu.
Ja.
Wie siehst du das? Also Dolomiten ist halt mittlerweile einer der Top-Spots des Tourismus und es kommen halt einfach immer viel, viel mehr Leute hin. Mhm. Und ich glaube, du hast irgendwann mal gesagt, du möchtest keine Motorräder mehr haben, oder?
Nein,
oder weniger?
Das ist ja eigentlich nicht. Wir sind eher so, dass wir gesehen haben, dass die Motorradfahrer ein Altersproblem haben. Wenn du jetzt hier schaust, die sind alle so grauhaarig wie wir. Also die können in 10 Jahren nicht mehr Motorrad fahren. Deswegen haben wir gesagt, dass für uns ein Risiko, sehr viel auf die Motorradfahrer da viel Geld zu investieren, weil das wird in den nächsten Jahren massiv zurückgehen. Zurzeit schaut es nicht so aus.
Ja.
Wir sind auch immer noch wir sind ja Motorradhotel auch
ja, okay.
lange Zeit gewesen, offiziell mit Moho. Haben es da ein bisschen rausgehalten und wir haben schon immer noch, sagen wir mal, 30% Motorradfahren.
Aber grundsätzlich ist dieses ganze Thema Motorradfahren auf der einen Seite ja schon so ein bisschen in den Dolomiten schwierig gesehen, weil klar, wenn du hier in einem Dorf lebst und es scheppern halt die ganze Zeit Motorräder an dir vorbei, die sind ja dann doch lauter wie Autos und es ist halt einfach Weltkulturerbe und natürlich, es ist halt irgendwie, es ist wunderschön und man möchte durchfahren. Auf der anderen Seite gibt es halt auch einfach viele Leute, die hier wohnen.
Ja, man muss sich das so vorstellen, wenn du in einem Dorf wohnst, wie, keine Ahnung, Carabas, Corvara, überall, wo halt die Straßen durchgehen, da fahren halt tausende Motorradfahrer vorbei und das ist einfach laut. Und was noch dazu kommt, die letzten Jahre, dass die ganzen Ferrari-Fahrer, die mieten sich so ein Ferrari, jeder fährt alleine mit so einer Maschine durch die Dolomiten, Vollgas, laut, weil die müssen ja laut sein, weil sonst hörst du das nicht. Und das, also es hat abartig viel zugenommen auch. Also wir hier in Steinegg spüren ja weniger, weil wir sind zwar auch Dolomiten, aber wir sind halt weg vom Schuss. Hingegen, wenn du andere Orte hinkommst, Gröden oder so, ich glaube immer, Leute ziehen andere Leute an, weil ich würde mich da nicht wohlfühlen. Also da ist so viel los. Ich glaube, du kannst halt Juli, August da nicht hingehen, auch verkehrstechnisch. Und die Landesregierung ist nicht imstande, hier das durchzusetzen, dass wir einfach mal einmal die Woche die Dolomitenpässe komplett sperren. Die haben alle Angst, dass sie Einbußen haben, aber Leute kommen dann ja extra dorthin, nur mit dem Rad hochzufahren, man zahlt auch der Auto frei, das funktioniert, das sind hier über 20.000 Leute.
Und wenn du jetzt siehst, es kommen halt Busse an und gerade Karasee oder die Pässe, da ist ja morgens um 7 stehen da schon 5 Reisebusse und die Leute steigen aus. Ja. Das ist jetzt zwar toll für Hoteliers, aber für Natur und für die Leute, die hier wohnen und arbeiten, ist das natürlich irgendwie schwierig.
Genau.
Was denkst du, was ist so der, also wie würde man es schaffen, einen nachhaltigeren Tourismus?
Genau, da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, weil vielleicht können wir jetzt noch mal ein paar Jahre zurückgehen. Vor 2 Jahren waren wir in Mexiko, haben dann auch wie Touristen halt, wie hier, ganz klar. Man geht in die Hotspots, schaut die ganzen alten Dinge an von den Mayas und war ja super interessant, sehr lehrreich. Und dann haben wir noch eine Woche Strand gemacht und alle haben gesagt, boah, Strand, so super geil. ich habe dann extra Google Maps geschaut, wo wir sind. Dann habe ich gesehen, oh, hier sind alle ganz ein Haufen Hotelzonen, aber wir sind so am Ende. Und da drüben ist alles Naturstrand. Habe ich gesehen, da sind keine Hotels, da ist alles leer. Ich sage, super, da kann ich dann hingehen, dann habe ich meine Ruhe. Das habe ich dann auch gemacht. Mir hat der Schlag getroffen. Also ich bin sowieso sehr empfindlich, wenn ich irgendwo am Sand und Zigarettenstummel, Wattestäbchen, Plastik, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Da bin ich lieber im Pool.
Ja.
Das war dort auch so, am Strand, wo das Hotel war, Liegestühle und so, wie man es halt kennt, so Rimini-Art. Und dann bin ich einfach rübergegangen, war keine Ahnung, wie viele Kilometer das war. Ja, das war zwar Strand, aber nur dort, wo das Wasser hin und her geschwappt ist, da war es eigentlich sauber. Und dahinter war 2, 3, 5 Meter einfach Plastik, wie man so jetzt ab und zu in den Videos sieht. Und dann haben wir gedacht, wow, da gehe ich nicht mehr ins Wasser. Weil wo kommt das her? Das ist ja im Wasser drin. Und dann habe ich ein bisschen besser geschaut, dann habe ich Nylonsäcke, Plastikflaschen, also alles so klumpt da drinnen. Und ich bin dann den ganzen Strand hintergelaufen, bis es fertig war, bis es nicht mehr weiterging. Es waren so Klippen. Und da war überall der gleiche Dreckhaufen. Da haben wir gedacht, ja, warum machen die Leute das nicht weg? Und dann bin ich zurück am Strand und bin dann nicht mehr rausgegangen. Ich bin im Hotel geblieben und das war Horror für mich. Das waren 5 Tage, wo ich dann einfach mir dann so Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, wir müssen was tun. Und dann sind wir zurückgekommen und dann habe ich irgendwie mal in unserer Gastwirtszeitung gelesen, dass Klimaneutralitätsbündnis gibt. Das heißt, du hast dann mit dem Betrieb immer einen CO2-Ausstoß, der wird dann gemessen und du zahlst dann einen Ausgleich. Also wir haben 2 Projekte, eins glaube ich in Nicaragua gefördert, wo Wasseraufbereitung und eins war, wo Solarkocher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da gibt es mehrere Projekte, wo man sich da beteiligen konnte. Und da haben wir dann einbezahlt, das waren glaube ich um 3.000 Euro und das war für mich okay, das habe ich gerne gemacht. Und dann sind wir dann noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben durch einen Freund, der ist Bio-Winzer, der hat uns eingeladen, die machen so Vergleichsverkostung. Dann habe ich, die im Frühjahr haben wir dann mit der ganzen Familie haben wir da die Verkostung gemacht und haben gesagt, wow, so ein geiler Wein. Ja, da kann ich den konventionellen alle weglassen. Die sind zwar teuer und dann haben wir gesagt, ja, wir kaufen keinen Wein mehr, wir kaufen nur mehr Bio-Wein. Mhm. Und dann, dort haben wir dann auch ein Bio-Hotelier kennengelernt, Elmar vom Bennhof. Und der hat uns dann alles erklärt, wie das so abläuft. Und dann gesagt, ja, das ist es eigentlich. Ihr habt die Bio-Hotels schon lange auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich mich nur nie getraut, weil ich Angst gehabt habe, wo kriege ich die ganzen Sachen her? Bio. Das ist schon ein bisschen schwierig. Aber da gibt es mittlerweile Lieferanten, auch für die Gastronomie. Das sind große Firmen, da kannst du alles kaufen. Also das muss halt ein bisschen, ich schaue dann hier immer, woher das kommt, weil ja, manchmal, jetzt habe ich Kartoffelmehl, wollte ich bestellen, das kommt aus Norwegen, aber wenn es kein anderes mehr gibt, dann denke ich mir, oh, ja, okay, dann drückst du mal ein Auge zu, aber sonst versuchen wir jetzt Obst und Gemüse, zum Beispiel alles aus Italien, jetzt kommt zurzeit alles aus Südtirol, also ja. Gemüsemäßig, ist auch toll. Und dann, wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter, wir haben jetzt gerade vor 2 Tagen mit Fridays for Future Kontakt aufgenommen, also hier Südtiroler Ableger,
ja.
Und haben denen, weil meine Idee war einfach, also ich habe jetzt mit einigen Tourismusorganisationen, also die oberen Chefs, mit denen versucht, denen klarzumachen, dass wenn Südtirol sagt, wir sind nachhaltig, dass auch die Betriebe und die Tourismusvereine nachhaltig wirtschaften müssen. Das heißt, die sollten eigentlich auch Klimaneutralitätszertifikat haben. Und dann bist du glaubwürdig. Und das hat nicht so, Reaktion war nicht so gut. Und dann haben wir gedacht, ja, dann mache ich es anders. Dann gehe ich zu Fridays for Future. Die sind alle jung.
Ja.
Die Tochter ist 20 Jahre alt. Dann habe ich gesagt, schreib du wieder ihnen. Und die macht das auch gerne. Ist auch voll dahinter. Und dann hat die Lisa die angeschrieben. Und zack, am Abend kam schon die Antwort. Ja, super, kommen, diese Woche kommen sie. Dann schauen wir mal, dann machen wir so ein bisschen einen Schlachtplan, wie wir das machen können, was wir denen empfehlen können. Weil wir müssen ja dann irgendwie dem Tourismus, dem Tourismustreibenden einen Maximalplan vorschlagen, was muss gemacht werden, um einfach vom CO2-Ausstoß runterzukommen und auch um naturnah zu wirtschaften. Da geben wir dann hoffentlich Empfehlungen, also sagen wir mal die maximale und dann vielleicht wird es irgendwo dazwischen was geben, aber wir müssen alle was machen. Also es, Und Verkehr ist halt extrem wichtig. Ich denke halt, es wäre leicht zu organisieren, wenn man die Pässe sperren würde. Und man macht das mit Shuttle-Dienst und sagst von mir aus, du kannst Radfahren sowieso hochfahren, Elektroautos können hochfahren oder die halt irgendwas reparieren müssen.
Ja.
Aber man muss ja nicht komplett sperren. Oder die oben wohnen, die sollen dann schon hochfahren können.
Ja. Die hätten halt einfach mehr Freiheiten, die dort wohnen. Oder
genau.
Es wäre nicht so viel los. Und vielleicht würden sich auch Leute einfach nochmal ein bisschen mehr bewegen und einfach dahin laufen.
Ganz genau.
Es wäre ja auch einfach eine Möglichkeit, nochmal wieder zu laufen.
Ja.
Ja.
Weil ich sehe es nur, so wie wir es in Mexiko gemacht haben, wir sind dann halt von Location zu Location gefahren. Und das ist eigentlich total schade, weil du hast keinen Kontakt mit den Leuten gehabt. Das wäre für mich auch, einmal auf so einem großen Markt, das wäre für mich als Koch Wahnsinn. Du hast so viele Gewürze, du kannst schauen, das sind ja hunderte Sachen oder tausende von mir aus, die du gar nicht kennst in einem fremden Land.
Ja.
Und da hat mir das dann schon ein bisschen gefehlt, auch so mit Bevölkerung. Also es ist ja auch schwierig jetzt hier bei uns in gewissen Orten, die Bevölkerung irgendwann, man der reicht es auch. Die sagen, wir wollen keinen Verkehr mehr. Weil es ist ja ganz logisch, wenn du vor deiner Haustür den ganzen Tag Autos, du hast ja nichts davon.
Genau, die Hoteliers profitieren. Klar, es profitiert natürlich auch dein Dorf.
Ja.
Aber am Ende ist halt die Frage, macht es jetzt halt was, wenn du ein schöneres Schwimmbad im Dorf hast oder hättest du halt einfach lieber Ruhe?
Ja.
So, das ist ja die Frage. Also wie viel bist du bereit für das, was du bekommst, zu geben?
Mhm.
Und zurzeit haben die Leute einfach keine Chance, da selber was zu machen, sondern es wird denen halt einfach vor die Nase gesetzt. Tourismus ist jetzt hier, Massentourismus ist hier.
Ja, in vielen Orten wirklich so. Wir haben logisch auch Gebiete, wo nichts los ist. Es wird sehr viel diskutiert, auch über den Bettenstopp. Ist natürlich auch immer schwierig, weil in Gebieten, wo wenig los ist, dann musst du halt irgendwann mal eine gewisse Größe haben, wo du wirtschaften kannst. Wobei heute sagen die Experten, du brauchst 100 Betten, um wirtschaftlich zu überleben. Mit 120 verdienst du Geld.
Mhm.
Wir haben 65 Betten. Wir können uns zwar kein Maserati leisten, müssen wir auch nicht. Ich will ganz normal leben. Aber wir wirtschaften auch. Und das geht.
Und wie viel... Also wenn jetzt ein Hotelier hergeht und sagt, er möchte sich dir quasi anschließen, also möchte halt auch Bio-Hotel werden, möchte halt auch das Ganze so machen, wie du es machst. Was ist größer? Ist es eher der finanzielle Aufwand, weil du halt die Sachen natürlich viel teurer einkaufst und aber ja nicht so viel teurer verkaufen kannst? Oder ist es eher die Manpower, weil du dich halt darum kümmern musst? Wo bekommst du jetzt die Sachen her? Und beim Bio-Wein ist ja so ein bisschen wie E-Biken. Der ist gut, aber es ist super schwer, den Leuten zu erklären, dass das... Also,
ja, genau.
Ja?
Bio allgemein.
Ja.
Bei Bio, wir haben ja, wo wir das mitgeteilt haben, dass wir jetzt Bio-Hotel werden, dann haben wir schon... haben Leute bei uns angefragt, ja, wie ist das, kriegen dann kein Fleisch mehr. Ich sage, nein, Bio hat mit dem nichts zu tun, Fleisch gibt es dann schon. Aber dann war es viel, viel bessere Qualität.
Ja.
Wenn jemand ein Bio-Hotel werden will, dann musst du einfach überzeugt sein. Das ist das Gleiche, wie wenn du Bike-Hotel werden willst. Da musst du davon überzeugt sein, du musst das gern machen. Und wenn du, zu mir hat einmal einer gesagt, Kurt, du kannst zwar gut Motorrad fahren, aber du bist kein Motorradfahrer. So ist das. Ich bin immer Motorrad gefahren, weil ich es gebraucht habe. Und später habe ich dann geführte Touren auch gemacht. Aber ein richtiger Motorradfahrer, der dann 10 verschiedene Maschinen zerlegen kann und zusammenbauen blind, da bin ich nicht. Beim Mountainbike schon. Aber zusammenbauen ist auch schwer.
Ja, ich kann die Dinge immer nur zerlegen.
Ja, genau.
Braucht dann jemand, der mir das zusammenbaut. Wenn wir jetzt mal 10 Jahre weitergehen, wie würde deine Traumvorstellung von den Dolomiten im Tourismus ausschauen?
Mhm. Okay. Also was wir jetzt, sagen wir jetzt schon gleich machen können, also auch der Gast muss sich ja ändern. Es hilft ja nicht, wenn ich jetzt hier alles anbiete, dass der Gast kommt zu mir, braucht das Auto nicht mehr, der geht mit uns wandern, du kannst mit dem Bus hier perfekt fahren. Du kannst zum Beispiel Mountainbiker, die brauchen das Auto die ganze Woche nicht. Warum sollen die nicht mit dem Zug kommen? Das wäre zum Beispiel. Oder wenn jetzt, wo du gesagt hast, Stau, warum kann ein Gast nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch anreisen, fährt dann Montag, Dienstag, Mittwoch wieder nach Hause, dann hat er den Wochenendstau nicht. Also man muss schon, oder man fährt früher los. Also die Leute sind oft ein bisschen zu naiv. Die starten dann alle zugleich und dann wundern sie sich, ja, ich brauche jetzt 3-4 Stunden im Stau stehen. Das muss man halt auch, also da muss sich der Gast muss sich da in der Hinsicht auch ändern. Und was wir jetzt hier in 10 Jahren, puh, schwierig. Also ich würde nur mal sagen, in Südtirol könnte man viel mehr Seilbahnen bauen, obwohl das auch wieder logisch landschaftlich nicht so schön ausschaut. Aber bis zum Schluss werden wir halt schauen müssen, den Verkehr drastisch zu reduzieren, den irgendwie anders zu gestalten. Also ich bin auch bei den Motorradfahrern jetzt am Überlegen, weil es gibt Elektromotorräder von BMW, ganz coole, dass wir die nicht auch in Verleih nehmen. Also da geht schon etwas. 10 Jahren ist jetzt ganz schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen, Fridays for Future hat es vorgemacht. Da gibt es ein Wachrütteln und ganz viele Leute denken da jetzt um. Aber ganz, 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 ganz viele Leute interessiert das überhaupt nicht. Die sagen, das ist alles Klimaerwärmung, hat es immer schon gegeben. Da sind wir schon, oder Bio. Bio ist viel schädlicher, die spritzen ja viel mehr wie die anderen. Aber ich kann es jetzt halt so sagen, dass man die Qualität vom Obst, Gemüse, Fleisch einfach mega besser ist. Und du hast gesagt, noch wegen Preisen. Logisch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel der Wareneinkauf mehr kosten wird. Wir haben das schon mal ein bisschen ausgerechnet. Wir haben ein bisschen ein Polster, weil wir dann auch den Preis erhöht haben. Bis zum Schluss muss der Gast bezahlen, ist ganz klar. Das ist so. Also ich kann von meinem Gewinn noch wegnehmen.
Ja.
Es geht wahrscheinlich nicht so gut, weil die Saison geht mal gut, mal schlecht.
Ja, klar, du musst halt...
muss dann überleben. Also jeder muss halt was davon haben, der Bauer muss was haben. Und das ist ja jetzt zur Zeit auch so, die Milchbauern kriegen ja kein Geld mehr. Die Industrie drückt dort die Preise, schaut viel mit Beiträgen zu das auszugleichen, wobei das bis zum Schluss der Industrie hilft. Es gibt sehr viele Filme, System Milch zum Beispiel, wenn man das mal gesehen hat, versteht man das auch, wie die ganze Wirtschaft läuft. Ist schon, also wenn große Konzerne die Finger drin haben, dann Aktiengesellschaften hauptsächlich, die schauen Geld rauszuholen, denen ist alles andere Wurst.
Ja. Ich finde es super, dass ihr das so macht und dass ihr da so, oder dass du da so fortschrittlich bist und da halt all in gehst, wie du ja schon gesagt hast, mit allem, was du eigentlich machst. Und so kenne ich dich halt eben auch. Ich finde es gut. Ich meine, du alleine wirst natürlich nicht die Welt retten, aber es muss halt immer Leute geben, die anfangen.
Genau.
Und das ist, ich finde es super, dass du einer bist, weil, ja, das ist, glaube ich, du bist jemand, der das halt auch weiter, der das nicht aus Ego-Gründen macht, sondern du glaubst halt dran.
Und genau.
So.
Ja, man muss immer einen Schritt weiter denken und man darf nie den einfachsten Weg gehen. Weil das, wie gesagt, ich will nicht so sein wie die anderen. Wenn die anderen vielleicht mal irgendwann auch alle Bio-Hotels sind oder so, dann werde ich halt wahrscheinlich wieder einen Schritt weiter gehen.
Zum Schluss habe ich noch 3 Fragen an dich. Okay. Die stelle ich eigentlich immer jedem.
Aha.
Und zwar, mein größter Erfolg ist?
Meine Familie.
Das bewegt mich.
Ja, wie die Menschen mit unserem Planeten umgehen.
Also eben, was du erzählt hast mit dem Plastik und mit
allem. Ganz genau, wie die eigentlich... Man, der Planet, die Erde wird immer überleben, mit oder ohne Menschen.
Ja.
Was die Menschen daraus machen, das wird sich jetzt zeigen.
Und das beste Trailerlebnis, was du bis jetzt gehabt hast?
Wow. Oh, es gab viele. Der Palma ist sehr gut. Aber Dolomiten sind halt auch gut. Also ich würde mal sagen, vom Fahrtechnischen sind sie so ziemlich ähnlich. Wir haben vor 2-3 Jahren, vielleicht sind es sogar 3 Jahre her, wir haben so eine Rosengartendurchquerung gemacht. Da war der Bier ja auch dabei. Der Stefan und noch ein paar. Da haben wir uns richtig die Kante gegeben. Also es war schon damals sehr cool. Oder im letzten Jahr mit dem Kreischer Klaus Marmelada, wo wir dann 700 Höhenmeter gemacht haben mit einem Akku, weil wir so viel geschoben und getragen haben. Und dann noch in Gewitter gekommen sind. Also gibt es ganz, ganz viele, aber das sind so die dieser Reisplatz, sagen wir mal.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ja unseren Podcast noch nicht kennst.
Aber jetzt sehe ich gerade alle an.
Und ich fand es total schön, dass wir draußen gesessen sind. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit all dem, was du machst. Und jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken.
Danke, auf alle Fälle, ein Cappuccino. Okay. Gut, danke.